ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute mit Marie-Christine Werner und diesem Thema Philosoph und Kriegsherr, wer war Marc Aurel? Das Glück im Leben hängt von den guten Gedanken ab, die man hat. Eines von unzähligen Zitaten, die man in Achtsamkeitsratgebern oder Sprüchekalendern findet. Dieses Zitat stammt von Marc Aurel. Der römische Kaiser, der im 2. Jahrhundert nach Christus regierte, gilt bis heute als Philosophenkaiser. Das kommt vor allem wegen seiner Selbstbetrachtungen im Zeichen der Philosophie des Stoizismus. Die schrieb er für sich allein, sie waren nicht zur Veröffentlichung gedacht, inzwischen aber ein Weltbestseller. Marc Aurel gilt insgesamt als guter Kaiser. Dabei führte er jahrelang Krieg, war mal mild, mal unerbittlich mit seinen Feinden, hatte mit einer Pandemie und schlimmen Missernten umzugehen. Das alles scheint in der Rückschau nicht mehr von Belang. Eine große Sonderausstellung in Trier befasst sich mit Marc Aurel, unter anderem hier im Rheinischen Landesmuseum, wo wir heute mit dem SWR Kulturforum zu Gast sein dürfen und diesen Fragen nachgehen wollen. War Marc Aurel denn wirklich ein guter Kaiser? Woher kommt dieses Image und was hat das alles mit uns heute noch zu tun? Das möchte ich diskutieren mit meinen Gästen. Jula Wildberger, Professor Emerita of Classics an der American University of Paris und Expertin für Stoizismus aus Frankfurt. Dr. Alexander Betz, Althistoriker an der Uni Konstanz und Experte für die römische Kaiserzeit. Und Dr. Markus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums in Trier und von Haus aus provinzialrömischer Archäologe. Und dann möchte ich auch gleich beim Hausherrn bleiben und ihm als Ersten das Wort geben. Herr Reuter, 400 Exponate aus ganz Europa fächern das Leben Marc Aurels in dieser Doppelausstellung auf. Feldherr und Philosoph, Machtmensch und Humanist. Marc Aurel ist eine widersprüchliche Figur, die scheinbar Gegensätze in sich vereint. Wie packt man diese Person in eine Ausstellung? Wie wird man dieser Person gerecht? Geht das überhaupt?
Ja, es ist in der Tat eine Herausforderung, weil Marc Aurel so ganz unterschiedliche Facetten hat. Der Titel der Ausstellung greift es ja schon auf, Kaiser, Feldherr, Philosoph. Und es ist natürlich eine Herausforderung, wenn man sich so einer historischen Persönlichkeit stellt. Es sind jahrelange Recherchen, was für Exponate haben wir, was für schriftliche Überlieferungen haben wir. Wie kann man das in der packenden Ausstellung formen, dass wir die Besucher, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit Marc Aurel auseinandergesetzt haben, dass die sich auch für diesen interessanten Menschen ja, interessieren, sich mit ihm auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen.
Mhm. Herr Betz, diese Widersprüchlichkeit, ist es die, die Marc Aurel auch für uns heute noch so spannend und interessant macht?
Ja, mit Sicherheit. Wobei ich glaube, dass für viele Marc Aurel gar nicht so viel Widersprüchlichkeit in sich trägt, sondern er ist für viele Konsumenten heutzutage mit Sicherheit eher der Philosophenkaiser. Also diese Widersprüchlichkeit zeigt ja gerade die Ausstellung möglicherweise erst für viele, die das bis dahin wahrscheinlich nicht so am Schirm hatten, dass Marc Aurel eben diese bunten Facetten, total auch düsteren Facetten, in seiner Herrschaft vereint hat.
Frau Wildberger, ein Mann an der Spitze eines riesigen Reiches, der mit sich philosophische Selbstgespräche führt, ein Herrscher, der über das glückliche Leben nachdenkt, ist so eine Figur einmalig in der Philosophiegeschichte?
Ja, schwer zu sagen. Wir haben ja sonst deren Meditationsbüchlein nicht. Vielleicht haben die anderen ja auch Ähnliches geschrieben. Es ist aber sicherlich einmalig, so dicht dabei zu sein, wie jemand versucht, seine Philosophie auch wirklich zu leben, darum geht es ihm ja eigentlich. Und was auch so interessant ist, wie er diese allgemeine Philosophie dann auf sich zumünzt. Und das ist schon sehr interessant, finde ich, diese Besonderheiten, die man als Philosophiehistoriker da sieht, die sich dann in seinen ganz persönlichen Theorien widerspiegeln, die man sonst nirgendwo findet bei den anderen Quellen. Und also ich finde es jedenfalls spannend, ob das jemand anders auch gemacht hat, das weiß ich nicht.
Das wollen wir alles im Einzelnen noch eingehender besprechen und aufdröseln. Marc Aurel übernimmt die Regierungsgeschäfte nach einer Blütezeit Roms, doch dann kommt eine schwierige Phase. Es gab viele Angriffe an den Grenzen des Römischen Reiches, vor allem von germanischen Stämmen, sodass er machte, was er hasste, nämlich Krieg zu führen. Was war Marc Aurel für ein Feldherr?
Ja, Marc Aurel wusste, glaube ich, schon, was er da zu tun hatte, weil er einfach von Anfang an diese Aufgabe als Kaiser verinnerlicht hatte, die auch beinhaltete, schlichtweg Krieg führen zu müssen. Und das bedeutet, er hat diesen Krieg, sowohl den im parthischen Raum, den hat er zwar dem Lucius Verus dann übertragen, aber vor allem natürlich den Krieg im Donauraum sehr aktiv und eben sehr pflichtbewusst angenommen, sagen wir mal. Und vor Ort hat er dann insbesondere, glaube ich, dadurch Erfolg gehabt, weil er die richtigen Leute hatte, die dann für ihn diese Feldzüge auch erfolgreich gestalten konnten am Ende. Es war natürlich auch von vielen Rückschlägen geprägt. Aber Marc Aurel war sicherlich jemand, der, was die Personalauswahl betrifft, gerade auch im Heer, sehr, sehr erfolgreich agiert hat. Das heißt, er musste als Oberbefehlshaber gar nicht so unbedingt jede einzelne Kampagne, jede einzelne Operation bestimmen, sondern er wusste, wen er da mit beauftragen konnte und wen er da ins Feld schicken konnte. Und dadurch hat er das eigentlich sehr gut gemacht und sehr gut gelöst.
Und er ist mit seinen Feinden auch nicht zimperlich umgegangen,
oder? Nein, ganz sicher nicht. Das kann man auch heute noch an der Marc-Aurel-Säule in Rom sehr schön sehen. Das sind sehr grausame Szenen dargestellt, die nach heutigen Kategorien eigentlich schon unter Kriegsverbrechen fallen würden. Massenhinrichtungen von Kriegsgefangenen, die Versklavung von Frauen und Kindern. Also das sind eher verstörende Bilder, die eigentlich nicht so recht zu dem Bild eines Philosophenkaisers passen wollen. Aber man muss sich immer vergegenwärtigen, diese Säule in Rom, wo das dargestellt, das war ein offizielles Staatsmonument. Das konnte jeder sehen, das sollte auch jeder sehen. Und die Römer fanden das gut. Wie Herr Betz schon sagte, man hat das von einem römischen Kaiser erwartet, dass er die Sicherheit seiner Bewohner mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auch durchsetzt. Das hat er auch gemacht. Und Marc Aurel wurde als ein sehr vorbildlicher Kaiser wahrgenommen. Er hat nicht nur die Sicherheit des Reiches dafür gesorgt, dass die Sicherheit wieder hergestellt wurde. Er hat sich um eine gerechte Justiz bemüht, um eine gerechte Verwaltung bemüht. Ein ungeheuer großes Pflichtbewusstsein wird ihm nachgesagt. Wir kennen vor und nach ihm eine ganze Reihe von Kaisern, die erstmal ihre eigenen Interessen ausgelebt haben. Und wenn damals nicht so ein ungeheuer pflichtbewusster Kaiser an der Spitze des Römischen Reiches gestanden hätte, das ist ein interessantes Gedankenspiel, wie die Geschichte des Imperiums verlaufen wäre.
Trotzdem, er hat die Sklaverei nicht abgeschafft. Nee. Er hat Männer und Frauen nicht gleichgestellt. Sie haben zwar eben die positiven Dinge mit der Verwaltung und mit der Justiz genannt, aber das sind ja Dinge, die er so belassen hat. Aber das fanden die Römerinnen und Römer damals offenbar trotzdem gut.
Ja, also letztendlich jede Form von sozialer Ethik, die jetzt die Menschen gleich machen würde, kennt die Antike ja eigentlich nicht.
Naja, sie würden, würde ja, sie würden da widersprechen. Theoretisch, die
Stoiker schon, theoretisch kennen sie, genau.
Schon, aber die sind halt blind.
Genau, ne? Richtig.
Sind, und es wird, es, er sieht aber die es
wird,
gar nicht.
Genau, und es wird aber auf jeden Fall nicht in eine wirkliche politische Dimension überführt.
Nein, das nicht.
Und das, ja. Und das ist eben, glaube ich, das Hauptproblem daran.
Ja, aber auch diese Widersprüchlichkeit. Mhm. Er schreibt, behandle alle Menschen gleich. Aber faktisch tut er es nicht. Er hebt die Sklaverei nicht auf. Die Frauen kriegen nicht die gleichen Rechte.
Er sagt
Rechte.
Aber nicht, dass sie sie gleich behandeln sollen. Er sagt nur, Gerechtigkeit heißt ja jedem das, was seine Kataxieren, was seiner Würde sein. Und das heißt auch dem sozialen Stand entspricht. Ja. Also insofern heißt es dann, in der sozialen Rolle, in der die Leute sind, sie entsprechend zu behandeln. Und ich denke, es ist auch manchmal so, dass er einfach die, wie es ja oft so ist, dass man dann bestimmte Menschen einfach nicht sieht, die man unterdrückt. Und ich denke, das ist eher so eine Art Blindheit. Jedenfalls, wenn man die Selbstbetrachtungen liest, wenn er dann Mensch sagt, an wen er da denkt, das sind die Leute, mit denen er persönlich zu tun hat. Und das sind nicht die Sarmaten oder
nicht die Sklaven.
Die Leute, auch die Sklaven. Also man hört nichts, außer denen, die zum Beispiel als Erzieher oder Kindermann als Trophäus oder so für sie mal zuständig waren. Aber also es ist kein Hinweis darauf, dass es da irgendwelche Gedanken darüber gibt, die Sklaven, die ihn so alltäglich bedienen und umsorgen. Das ist einfach nicht sein Thema. Aber ich finde das auch nicht inkonsistent zu haben, dass die kaiserzeitlichen Stoiker außer dem Epiktet in bestimmter Weise eigentlich alle gehalten.
Die Geschichtsschreibung, das machten ja damals die Senatoren, also eine sehr eindimensionale Sicht auf einen Kaiser. Wie sahen ihn denn die Römer damals?
Also querbeet positiv, muss man einfach sagen. Also auch nicht nur die senatorische Geschichtsschreibung, die sich an Marc Aurel geradezu festbeißt, weil er das alles so idealtypisch in augusteischer Manier gestaltet, was da in dem Reich zu tun ist, sondern natürlich auch das Militär. Also er ist ein Kaiser, der so nah an den Truppen ist wie, keine Ahnung, Dekaden vorher niemand, also Trajan zuletzt. Und das führt dazu, dass er jetzt bei zwei wesentlichen Akzeptanzgruppen, nämlich bei den Senatoren und bei den Heeresverbänden, eine unglaubliche Standing hat. Und klar, die senatorische Überlieferung ist das, was wir im Wesentlichen konsumieren, wenn wir über Marc Aurel lesen, abgesehen von den Selbstbetrachtungen natürlich. Und die Bilder, die da vermittelt werden, sind eben bunt und positiv, weil dieser Mann idealtypisch als Kaiser agiert hat.
Ja, und gerade viele nachfolgende Historiker heben das ja immer wieder hervor, dass kein Kaiser so gut regiert hat wie Marc Aurel. Dass er sich da so in Verwaltungsvorgänge einarbeitet, nächtelang, und bemüht ist, für das Allgemeinwohl zu wirken. Wird auch immer wieder zitiert, man weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist immer wieder zu lesen, dass er in Notzeiten da das kaiserliche Inventar des Palastes hat versteigern lassen, um die Staatskasse wieder zu füllen. Das hat meines Wissens kein Kaiser vor ihm oder nach ihm getan. Und es gibt ein wunderschönes Zitat: Keiner der Herrscher, die so eine unendliche Machtfülle hatten wie Marc Aurel, hat so gut regiert wie er. Und diese positive Wahrnehmung, die zieht sich, Herr Betz hat es gesagt, eigentlich durch alle schriftlichen Quellen, die wir über ihn haben.
Ja, wie ist das denn, jetzt nochmal ganz blöd gefragt, das sind ja dann teilweise die Historia Augusta und alles, und die meisten davon ja Quellen aus der severischen Zeit. Mhm. Udo. Wo man ja auch sagen muss, die haben eine bestimmte Tendenz. Klar. Der Commodus muss schlecht sein und da, wo, an den man sich anschließt, der muss toll sein, weil das ist ja der Vorgänger.
Ja, aber trotzdem scheint dann ja über die fast 2000 Jahre das positive Bild zu überwiegen, während es ja bei anderen Kaisern, Sie, Herr Betz, haben sich auch mit Nero sehr stark befasst, der damals im Volk wohl sehr beliebt war und heute eben als böser Kaiser überliefert ist. Also warum ist es da einmal so und einmal so?
Gleiches Prinzip, weil Nero einfach Sachen macht, die die Senatoren doof fanden. Also der macht eben eine ganz neue Art von Kaisertum auf, die jetzt eben nicht in der Tradition des Augustus stand, die nicht die Herrschaftsideale, die man eigentlich von einem Kaiser erwarten durfte, verinnerlichten, sondern er fängt an, eben eine neue Idee zu kreieren, die auch so ein bisschen spinnert vielleicht war, aber eben nicht dem entsprach, was man von einem Kaiser brauchte. Und das führt dazu, dass Nero natürlich eine sehr, sehr negative Figur ist in der schriftlichen Überlieferung, weil die Senatoren, die uns das überliefern, mit dem Kaiser nichts anfangen können und sagen, Spinner, ganz schlecht, so machen wir es nicht. Und Marc Aurel macht eben genau diesen anderen Reflex. Also Marc Aurel kommt möglicherweise zu gut weg, während Nero zu schlecht wegkommt. Das ist möglicherweise so ein Fazit, ja.
Was sagen Herr Reuter und Frau Wildberger? Kommt Marc Aurel zu gut weg?
Also ich glaube schon, dass es für antike Verhältnisse sehr, sehr vorbildlicher Herrscher war und dass das ein Glücksfall für das Römische Reich war, in diesen Krisenjahrzehnten so einen Regenten zu haben. Und Herr Betz hat ja auch schon gesagt, er betreibt eine unglaublich kluge Personalpolitik. Das kommt auch in dem Begleitband, da hat sich ein Kollege nur mal mit der Personalgewinnung Marc Aurels, dass er schon fähige Leute fördert. Was ich aber an seiner Person so spannend finde, wir reden immer heute vom Philosophenkaiser und dem Philosoph auf der... Die Römer haben ihn nicht als Philosophenkaiser gesehen. Zum Philosophenkaiser wird er eigentlich erst ab 1558, als die Selbstbetrachtungen wiederentdeckt wurden, eine unglaubliche Renaissance erleben, eine unglaubliche Verbreitung. Und dann findet so ein Imagewandel statt. Wir glauben ihn heute zu kennen und das Bild des Philosophenkaisers wird schon fast reflexartig immer wiederholt. Und wir glauben, wir haben einen objektiven Blick auf ihn, aber die Römer haben ihn ganz anders wahrgenommen.
Wobei ich denke, die Philosophie ist da schon auch wichtig, weil er eben von den Stoikern und aus der stoischen Theorie diesen Gedanken der Gleichheit der Menschen übernommen hat und auch diese Idee, was wirklich wichtig ist. Und das, was wirklich wichtig ist, ist eben nicht das, was ein Kaiser egoistisch macht und so weiter. Und da er eben so sehr sozial denkt und zugleich auch, denke, soweit ihm das bewusst ist, extrem bescheiden, ist er auch fähig, wie Sie zum Beispiel sagen, mit der Personalpolitik auf guten Rat zu hören oder auch jemand anders dann eben auch einen Erfolg erringen zu lassen und einfach die Leute zu fördern, die er gut findet. Was ich eher interessant finde, ist, wenn man die Selbstbetrachtung liest, wie oft er sich eigentlich, wenn er dann zum Beispiel sich mit seinen Wutproblemen oder so beschäftigt oder auch manchmal einfach auch verzweifelt ist, weil er bei seinen Leuten nicht durchkommt. Also man hat dann oft auch das Gefühl, vielleicht hat er ja gar nicht so viel Macht, wenn die Leute nicht machen, was er sagt. Also man hat oft den Eindruck, der ist richtig frustriert, er weiß, wie es gemacht werden soll, so will er es machen und die machen nicht mit. Also von daher finde ich diese Perspektive über seine eigenen Selbstbetrachtungen, da ist er wirklich ein bescheidener Mensch, extrem bescheidener Mensch, auch einer, der eine sehr starke Wahrnehmung der Grenzen seiner Möglichkeiten hat.
Aber er hat die Grenzen ja eigentlich nie ausgetestet, weil ich glaube, er hätte ja durchaus mit Machtworten, wenn er das eben jetzt verinnerlichen wollte, durchaus was erreichen können. Aber das ist nicht so naturell, wie Sie sagen.
Das ist dann wieder dieser Punkt, dass er eben mit dieser senatorischen Oberschicht, die ja im Wesentlichen die Leute sind, mit denen er arbeitet, dass er mit denen halt auch auf gleichem Fuße bleibt und so sich auch die Loyalität erhält. Inwieweit er jetzt da anders hätte auftreten können, das wollte er offenbar nicht. Aber er hat auch irgendwie das Gefühl, dass er da gegen eine Wand rennt manchmal. Mhm.
Ja, das ist schon spannend, weil es gibt ja viele Kaiserfiguren, von denen man eher erwartet hat, als Senator, sie müssten eigentlich mehr Durchsetzungsstärke zeigen. Mhm. Tiberius ist ja auch so einer. Mhm. Tiberius ist auch einer, dem der Senat letztendlich jede Entscheidung irgendwie entlocken muss, weil er das nicht hinkriegt. Ja. Das war Marco Aurel anders, aber trotzdem wird er auch so konsensorisch versucht, das Ganze herzustellen, auch 100 Jahre früher, 150 Jahre früher. Aber trotzdem, ein römischer Kaiser hat ja eigentlich schon die Möglichkeit, sich durch Machtentscheid letztendlich innerhalb dieser Strukturen durchzusetzen und die Entscheidung herbeizuführen. Das macht er eben nicht. Und das finde ich eigentlich wirklich spannend an der Figur, weil es hat ja
absolut
irgendwie noch weitere Ableitungen.
Er war der mächtigste Mann seiner Zeit, aber er schreibt dann selbst, vergiss nicht, man benötigt nur wenig, um ein glückliches Leben zu führen. Mhm. Oder auch, wo er sich dann immer selbst ermahnt, achte darauf, dass du nicht verkaiserst. Er hat Angst, dass ihn das Amt schlecht macht oder das Macht einen auch korrumpieren kann.
Ja, also dieser Gedanke des Tyrannen, der will er nicht sein. Und auch dieses, was ihn ja auch dann so beliebt in der Geschichtsschreibung gemacht hat, dieser Gedanke, dass man eben sich nicht dominant durchsetzt, sondern mit den Leuten freundlich zusammenarbeitet. Und dann da auch immer ganz wichtig, diese Freundlichkeit, die er von sich erwartet. Also, dass man noch nicht mal arrogant auftritt. Und das macht da natürlich viel aus. Das ist ja so, der Gedanke der Ehre und des Status ist ja gerade in der Schicht sehr wichtig. Da kann man ja schon allein, indem man falsch guckt, jemanden dann, wenn man mal liest, was der Tacitus zu Domitian sagt, der dann da im Senat so die Senatoren angeguckt hat und die fühlten sich dann so untergebuttert.
Auf diesen ganzen philosophischen Aspekt gehen wir gleich noch ein. Ich möchte ganz kurz vorher noch mal auf diese spannende, Sie haben sie schon angedeutet, Herr Reuter, Publikationsgeschichte eingehen. Denn Marc Aurel war ja so etwas wie ein Hobbyphilosoph, der für sich in einem Art Tagebuch in den Feldlagern seine Maxime für ein gutes Leben in griechischer Sprache auf Pergament schrieb. Und da die Geschichte so interessant ist, eben was mit dem Buch passiert ist, schieben wir die jetzt gerade noch mal kurz ein. Marc Aurels Aufzeichnungen waren lange verschollen und wurden 1558 wiederentdeckt und dann ins Lateinische übersetzt und publiziert. Und dann eben im Laufe der Jahrhunderte zum Bestseller. Was für eine irre Geschichte. Wie wurden die überhaupt entdeckt dann?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Wie haben denn diese Aufzeichnungen überhaupt diese Jahrhunderte überdauert? Irgendjemand muss sie nach dem Tode Marc Aurels ja an sich genommen haben. Und man vermutet mit guten Gründen, 476 oder wann immer das Weströmische Reich auch untergegangen ist, spätestens dann müssen sie wahrscheinlich in Ostrom, in Byzanz oder in Konstantinopel da in einem Archiv gelagert haben. Dass es diese Aufzeichnung gab, das war wohl auch bekannt. Es gibt immer wieder mal im Mittelalter, wird das erwähnt, dass es da philosophische... Aber das Kuriose ist wirklich dann die Wiederentdeckung oder die Erstpublikation, der Erstdruck 1558-59. Und dass dieses Buch nie zur Veröffentlichung vorgesehen ist, aber in den letzten 500 Jahren nach der Bibel und dem Koran das meistgedruckteste Werk ist, mittlerweile in über 80 Sprachen übersetzt, also unglaublich. Mhm. Aber das ist so eine Ironie der Geschichte, ein Buch, das nie veröffentlicht werden sollte, wird so ein Renner. Und ich finde, man sieht es dem Buch aber auch an. Ich sage dann immer, wenn ich hier Führungen durch die Ausstellung mache und sage, wenn Sie noch nie Marc Aurels Selbstbetrachtungen gelesen haben und jetzt neugierig geworden sind und in die Buchhandlung oder in den Museumsshop gehen und kaufen sich dieses Buch, machen Sie bitte nicht den Fehler und lesen Sie dieses Buch von vorne. Beginnen Sie nicht von vorne. Sie werden es nach drei Seiten wahrscheinlich gelangweilt aus der Hand legen. Es ist nie zur Veröffentlichung gedacht. Es sind Notizen. Es sind Notizen. Die ersten Seiten, er erzählt dann nur auf, von meinem Vater habe ich die Gelassenheit, von meinem Großvater habe ich das, von meiner Mutter habe ich das. Man merkt, das sind private Notizen eines Kaisers. Das macht es aber auch so spannend, sich mit dieser Figur zu beschäftigen. Wir gucken so in sein Hirn, was hat ihn bewegt. Aber wenn man mal zu dem Buch gefunden hat, und bei mir liegt es jetzt seit 40 Jahren auf dem Nachttisch. Man blättert immer mal wieder rein, dann legt man es auch wieder mal ein halbes Jahr zur Seite. Wenn man mal dazu gefunden hat, kann es einen ein ganzes Leben lang begleiten.
Haben Sie auch erst auf Seite 10 angefangen, Frau Wildberger?
Naja, von Berufswegen musste ich es ja halt durchlesen. Aber es ist schon, dann wiederholt sich vieles mehr. Aber es ist eigentlich wirklich richtig komplexes stoisches Denken. Also der kannte sich schon aus mit seiner Philosophie. Das ist jetzt nicht nur irgendwelche Aphorismen, die ihm eingefallen sind und dann unter verschiedenen Gesichtspunkten ist es interessant, aber es ist hart. Also das von vorn bis hinten durchzulesen ist anstrengend, auch weil er beschäftigt sich ja ständig mit den Dingen, mit denen er Probleme hat. Also es ist halt auch oft ein bisschen negativ und dann wird man vielleicht ein bisschen trübsinnig auf die Dauer, wenn man schon wieder hört, was ihn da wieder ärgert und so weiter. Aber es ist schon wirklich ein sehr lesenswertes und interessantes Buch und auf so vielen Ebenen. Also ich kann nur Ihre Empfehlung unterstützen.
Sie hören das SWR Kulturforum heute aus dem Landesmuseum Trier zum römischen Kaiser Marc Aurel und seiner Wirkung bis heute. Darüber spreche ich mit der Stoizismus-Expertin und Autorin Jula Wildberger, dem Althistoriker Dr. Alexander Betz von der Uni Konstanz sowie dem Direktor des Rheinischen Landesmuseums Dr. Markus Reuter. Die Selbstbetrachtungen sind, Frau Wildberger, Sie haben es eben schon gesagt, ja zunächst mal eine Orientierung für ihn selbst, oder?
Ich würde nicht sagen Orientierung, also das ist ein Gedanke, das wird sozusagen als Übung betrachtet, also so ein mentales Training, das auch heute von den praktizierenden Stoikern immer noch betrieben wird. Es ist ja manchmal so, man weiß es ja eigentlich auch, aber man macht es dann nicht. Also, und er schreibt sich dann immer wieder Gedanken auf, formuliert sie um und versucht dann auf diese Weise sich zu verfestigen. Sozusagen wie so ein Mantra oder sowas, das man dann für den Tag immer wieder sich vornimmt. Und auch durch dieses Umformulieren wird derselbe Gedanke, deswegen kommt auch immer wieder dasselbe vor, derselbe Gedanke, der ihm wichtig wird, immer intensiver beleuchtet. Aber im Wesentlichen ist es wirklich so dieser Gedanke, zieh dich zurück und vergegenwärtige das. Und er benutzt da an einem Beispiel, das ist wie wenn man eine Mutter und eine Stiefmutter hat. Mhm. Der Hof ist die Stiefmutter. Da ist man natürlich dann auch bei der, gerade wenn man mit dem Vater dann zusammen ist, dann müsste man ja auch mit der eigentlich öfter zusammen sein und da benimmt man sich auch anständig und kümmert sich um die. Aber dann am Ende geht man doch immer wieder zu seiner leiblichen Mutter zurück und da findet man dann irgendwie seine Ruhe und da fühlt man sich wohl. Und für ihn ist das die Philosophie. Hier kann er dann mal sich zurückziehen, diese ganzen Ansprüche, diese ganzen Schwierigkeiten, die er hat, auch mal reflektieren, das ist auch sehr wichtig für die Stoiker, dass man sich sozusagen selber zuschaut und guckt, was mache ich da? Also das zu reflektieren, sich zu ermahnen, das ist es eigentlich, das ist wirklich sozusagen sein gelebter Stoizismus auf Papier.
Der Stoizismus ist ja eine der großen philosophischen Schulen, die aus Athen kamen. Und er hat aber nicht alles übernommen. Er hat sich vor allem auf das Religiöse und Soziale fokussiert. Warum? Warum hat er diese Schwerpunktbildung gemacht?
Ja, also ich würde erstmal, vielleicht sollte man kurz sagen, was das konkret bedeutet. Also die Stoiker sind die ersten Kosmopoliten. Die sind die, die die These vertreten haben, dass Menschen von Natur aus andere Menschen lieb haben. Und also Hass, Streit, Aggression, das ist alles Perversion. Die haben sehr klar gesagt, man darf nicht wütend werden. In den kaiserzeitlichen Stoikern, das ist der Seneca, der Epiktet und dann der Marc Aurel und auch der Musonius Rufus, aber die drei Großen, da ist das ganz, ganz präsent. Also die sind ständig dabei, irgendwie das Soziale herauszustellen, weil sie, und das ist deswegen, weil sie das Soziale als genauso charakteristisch und essentiell wichtig für Menschen erachteten, wie das Rationale, dass man denkende, sprechende Wesen sind. Und der Marc Aurel hat dann da eine Formulierung des Lebensziels gefunden. Also im Grunde genommen bedeutet für ihn das gute Leben die Bürgerpflichten im Weltstaat. Und das heißt einmal, die Götter sind unsere Chefs oder der Gott insgesamt, die Vorsehung, die geben uns, was geschieht und das nehme ich dankbar an, egal was es ist. Und das andere ist eben meine Mitbürger, die behandle ich anständig. Und da sind vier Formulierungen, die wir sonst nirgendwo bei irgendeinem anderen Stoiker finden. Das sieht so aus, als hätte er da sich wirklich seine eigene originelle Formel zusammengestellt.
Und wie schafft man das in der Ausstellung darzustellen, diese ganzen philosophischen Komplex?
Das ist in der Tat eine Herausforderung gewesen. Das waren auch die schwierigsten Räume. Unsere Ausstellungsgestalter haben wir da auch fast in den Wahnsinn getrieben, haben wir wieder dann gesagt, das ist es noch nicht. Das, was Frau Bildberger gerade geschildert hat, wollen wir jetzt auch Besucherinnen und Besucher nahebringen, die sich vielleicht noch gar nie mit Stoizismus auseinandergesetzt haben. Und das kann eigentlich nur auf einem etwas niedrigschwelligen Niveau passieren. Es können Appetithappen sein, die Leute vielleicht zu animieren, sich damit zu beschäftigen. Wir haben die wichtigsten Begriffe, die im Stoizismus vorkommen oder die den Stoizismus prägen, auch sehr plakativ dann an die Wände gebracht. Wir haben das mit kleinen Comicfilmen. Wer jetzt gar nicht so viel lesen will, der kann sich auch hinsetzen und diese 2-3-minütigen Kurzfilme anschauen, einen zum Stoizismus, ein anderer zur Geschichte der Selbstbetrachtung. Wir haben auch junge Menschen mit eingebunden, einmal eine Gruppe von Studierenden im Fach Philosophie, die sich mit den Selbstbetrachtungen auseinandersetzen, aber eben auch eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern. Und so sind das ganz unterschiedliche Methoden. Und vielleicht noch ein letztes. Wir haben in der Ausstellung auch 4 Sätze von Marc Aurel an die Wand gebracht und die Besucher können abstimmen mit kleinen Bällchen in Plexiglasröhren. stimme ich diesem Satz heute noch zu? Hat der noch Bedeutung oder ist der noch stimmig? Trifft er noch zu oder nicht? Und das ist auch immer ganz interessant zu sehen, die Abstimmungsergebnisse sind manchmal auch je nach Tag unterschiedlich. Das einzig Spannende, es gibt einen Satz von Marc Aurel, das Unabänderliche sollten wir nicht ändern wollen. Und das ist so, glaube ich, meine Wahrnehmung. Ich glaube, der einzige Satz, der wo konstant die Besucherinnen sagen, nee, das sehe ich nicht mehr so. Da stimmen Sie Marc Aurel in der Tendenz zu meinem Erstaunen. Nee, da hat Marc Aurel nicht recht.
Na, da stößt ja auch, denke ich mal, die Philosophie des Stoizismus etwas an die Grenzen. Denn wenn die Welt so ist, weil sie nicht anders sein kann, muss man sie auch nicht verändern. Das heißt, man kann die Hände in den Schoß legen und ergibt sich.
Also, so hat er das ja nicht gedacht.
Okay, nämlich wie?
Sondern der Marc Aurel, das kommt sehr deutlich in den Texten rüber, dachte, dass die ganze Welt von einer guten Gottheit optimal gestaltet ist. Also das ist ein Grundgedanke der Art von Stoizismus, wie ihn der Marc Aurel betreibt. Und dann ist es was anderes, weil es dann eben besagt, das passiert jetzt, ich kann da nichts machen, aber da gibt's diesen Gott, der das wohlwollend, gerade auch den Menschen und den anderen rationalen Lebewesen, so gestaltet hat, damit dieser Kosmos, der ein großer Organismus und quasi ein Staat ist, dass der eben optimal existieren kann. Und ich Menschlein kapiere das vielleicht jetzt nicht, warum das so ist, aber das muss so sein, damit der Gesamtplan stimmt. Und dann ist es ja was anderes, als wenn ich sage, es gibt irgendwas Schreckliches, das ich ganz furchtbar finde und ich kann es nicht ändern, aber trotzdem will ich, dass es anders ist. Das ist ja was anderes. Marc Aurel sagt, nee, das muss so sein, der Gott wollte das so und das ist gut. Ich muss das dankbar annehmen, dass mein Kind stirbt. Das ist sein Denken und das geht halt nur, wenn man eben an so ein gutes Prinzip in der Welt glaubt.
Herr Betz? Ja, da ist... fällt mir noch ein Anknüpfungspunkt ein, weil neben dieser Perspektive auf Religion und Göttlichkeit ist Marc Aurel ja gleichzeitig ein unglaublich pragmatischer Kaiser, was eben Religionsausübung betrifft. Der macht ja alles so, wie es als Kaiser gemacht werden muss, sei es jetzt der Fetialritus, bevor man dann Richtung Germanien aufbricht, also beste alte Tradition.
Was ist das für ein Ritus?
Na, das ist ganz abenteuerlich. Da muss man in fiktiv als Feindesland deklariertes Areal spazieren und dann eine blutige Lanze reinschmeißen und damit den Krieg sozusagen erklären, offiziell. Also ein ganz uraltes Zeug aus dem 6. Jahrhundert vor Christus wahrscheinlich schon. Und das macht er zum Beispiel ganz exemplarisch, ostentativ geradezu, um dann eben danach gegen die Germanen zu ziehen. Und das wird natürlich in der römischen Öffentlichkeit dann wahrgenommen als ideale Religionsausübung. Oder generell, er ist in Eleusis dabei und kümmert sich um die Mysterien dort in Griechenland, die auch von Germanen zerstört worden waren zum Teil, die Gebäude dort. Ist also auch hier jemand, der sich um Religion kümmert, um Staatsreligion. Das heißt, er ist gottesfürchtig in jeder Hinsicht eigentlich. Also das bedeutet, oder Kaiserkult, klar, wird von ihm ganz intensiv betrieben mit seiner ganzen Verwandtschaft. Die werden da eingebunden von der Faustina, seiner Gattin, bis hin eben ja auch zum Lucius Verus, der dann divinisiert wird zum Beispiel. Also er ist sehr, sehr konsequent dabei, neben dieser philosophischen Komponente auch diesen alltagsreligiösen Aspekt zu bespielen. Und zwar so, dass es der römischen Bevölkerung eben als vorbildhaft erscheint. Und da holt er, glaube ich, auch, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, die breite römische Bevölkerung ab. Weil mit der Philosophie haben die ja nichts zu tun. Aber die kriegen mit, wie der Marc Aurel Religionsausübung sonst betreibt, sozusagen auf ihrer Ebene. Und das führt dann auch natürlich zu positivem Standing. Also, weil wir wissen ansonsten relativ wenig darüber, wie Marc Aurel jetzt von den breiteren Bevölkerungsschichten wahrgenommen wurde. Bei Nero haben wir diese Indizien, aber Marc Aurel im Prinzip ja nicht.
Aber ich könnte ein Ansatz. Da nur dazu ergänzen, dass auch wieder bemerkenswert ist, wie oft der Marc Aurel von den Göttern und nicht, also nach stoischer Theorie ist es ein aktives Prinzip Gott. Und das teilt sich auf und dann gibt es, wie es Menschen gibt, gibt es auch sozusagen sterbliche Götter. Also die sind nicht ewig, weil die Welt immer wieder mal in einem Feuer aufgeht. Aber bei Marc Aurel sind oft diese Götter. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das auch tatsächlich seine eigene Religiosität in gewissem Maße mal, dass er die eben auch als Manifestation dieses guten Gottes bis zum gewissen Grad empfunden hat. Also das unterstützt Ihre Beschreibung auch, finde ich, von der Seite her.
Da ist es schon ein bisschen angeklungen. Was sagt uns das heute? Diese Philosophie der Gelassenheit spricht vor allem jüngere Generationen an. Aus den USA ist eine Welle von Modern Stoicism rüber nach Europa geschwappt. Da gibt es etwa den Autor und Medienstrategen Ryan Holiday, der nicht nur Bestseller geschrieben hat dazu, sondern auch mit seinem Blog Daily Stoic, antikes Wissen für den Alltag, und zählige Menschen anspricht, will sagen, es ist eine richtige Bewegung. Ist das eine Weiterentwicklung oder doch sehr nah an der Antike dran? Oder ist das vielleicht nur eine Show?
Ich glaube, dass es auch ohne Antike funktionieren würde, weil diese Sentenzen relativ allgemein gehalten sind. Also nicht, wenn man so tief einsteigt wie Frau Wildberger, aber jetzt in dem, was wahrscheinlich dort konsumiert wird, ist es ja eher so diese Anleitung zum guten Leben und so weiter. Also Sachen, die man, wo man nicht unbedingt einen römischen Kaiser für braucht. Das wage ich jetzt mal so hinzustellen, aber ich kenne das natürlich auch nicht alles jetzt im Detail.
Also ich habe mich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt und mein Eindruck ist, dass das ein sehr heterogenes Phänomen ist. Also wenn Sie bei YouTube gucken, da finden Sie stoische Pornos zum Beispiel, also so, weil einer auf dieser Welle reitet, oder Andrew Tate zum Beispiel. Aber es gibt auch wirklich Leute, die sehr ernsthaft genau die Texte studieren. Und ein Grundgedanke ist, dass man irgendwie feststellt, dass man nicht einfach nur geschieht und überwältigt ist, sondern dass man Handlungsmacht hat. Und das würde ich als den Kerngedanken des Stoizismus betrachten. Und dann gibt es Strategien, wie man sich diese Handlungsmacht wieder aneignet, gerade wenn man in irgendeiner Krise ist. Und das ist schon fast ein Topos des modernen Stoizismus, dass dann immer wieder einer erzählt, ja, und dann hatte ich das Problem und in dem Moment bin ich irgendwie der Stoiker begegnet und dann war ich gefangen. Dieser Gedanke, dass man eben irgendwie mit seiner Vernunft zum Beispiel nicht einfach jetzt wütend wird, sondern Wut macht. Und dann kann ich es auch bleiben lassen. Und dann gibt es halt ganz unterschiedliche Ausprägungen davon. Also ich könnte noch empfehlen Modern Stoicism. Das ist eine Webseite, wo über die Sie sehr viele interessante Materialien finden. Oder auf Reddit gibt es ein riesen Reddit-Forum Stoicism, wo man auch viele gute Leute findet und auch Fragen stellen kann und dann weisen die einen weiter.
Aber es ist schon interessant zu sehen, wie viele sich am Stoizismus bedienen. Managerberatung, Selbstoptimierer, also wenn man gerade in eine Buchhandlung geht und in die Philosophie- und Lebensberatungsecke, gerade so Managementberatung, das ist eigentlich nicht mehr so der Stoizismus, den Marc Aurel so gepredigt hat. Ja. Es ist auch im Internet, wie viele Sprüche, die Marc Aurel zugeschrieben werden, die aber gar nicht in den Selbstbetrachtungen stehen. Also das hat mittlerweile ein so bizarres Eigenleben entwickelt, könnte man, glaube ich, mittlerweile eine Doktorarbeit drüber schreiben.
Ich denke, da sind auch einige künstliche Intelligenzen am Produzieren.
Gebe Marc Aurel ein, gebe emotionales Selbstmanagement ein und zitatlos.
Ja. Also wenn Sie so Bücher, die auf Amazon dann angeboten werden im Selbstverlag, also ich denke, da ist manches einfach automatisch generiert.
Trotzdem, diese Sätze, die ja fast 2000 Jahre alt sind, scheinen total zeitlos, ja. Und könnte das auch sein, dass es eben jetzt so eine Renaissance erlebt, weil wir auch in einer sehr komplexen Zeit leben. Auch wir haben Kriege quasi vor der Haustür, eine Pandemie gehabt, andere große Probleme. Also es gibt schon Parallelen zu der Regentschaftszeit von Marc Aurel, oder?
Ich glaube, dass der Stoizismus gerade bei Jüngeren jetzt wieder so eine gewisse Attraktivität ausstrahlt, liegt, glaube ich, jetzt weniger an den großen politischen Rahmenbedingungen, sondern die jüngere Generation, dieser Schlagwort Life-Work-Balance, das begegnet mir auch bei Bewerbungsgesprächen, dass bei vielen Jüngeren plötzlich nicht mehr als wichtigstes Lebensziel eine steile berufliche Karriere und möglichst großes Einkommen steht, sondern dass andere Dinge wichtiger sind. Mhm. Zeit für sich zu haben ist bei vielen Jüngeren, viele, die auch gar nicht 5 Tage in der Woche arbeiten wollen. Und die sind schon auf der Sinnsuche, was ist wichtig im Leben. Und die Kirche ist für viele nicht mehr so der große moralische Leuchtturm oder der Orientierungspunkt. Und ich habe darüber auch mit vielen Zeitgenossen geredet, gesagt, die jungen Leute machen sich schon Gedanken, wie wollen sie ihr Leben gestalten, was ist wichtig im Leben, und die suchen. Und dann finden offenbar auch einige dann auch beim antiken Stoizismus Antworten, die sie suchen.
Naja, man muss halt auch sehen, dass gerade der Marc Aurel durch diese persönlichen Zugang, aber auch Epiktet oder Seneca, das sind ausgesprochen charismatische Autoren. Also man begegnet wirklich einem Menschen, der mit einer Leidenschaft auf der Suche ist und einem was anbietet. Das spricht einen halt auch an. Vor allen Dingen, wenn man eben doch ein bisschen mehr sich sozusagen als moralischen Menschen sehen will. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn man manchmal guckt, was da so Leute sagen. Also zum Beispiel das Thema Gelassenheit ist eigentlich nicht so sehr ein stoisches Thema, das ist eher Epikureismus. Mhm. Aber Epikurismus, das sind die, die sagen, also don't worry, be happy. Im Großen und Ganzen. Also es geht darum, von seelischer Unruhe und allen schmerzlichen seelischen Empfindungen und auch von allen, so weit wie möglich vom Körperlichen frei zu sein. Und darin besteht das Glück, weil sich das gut anfühlt. Wenn es immer so richtig, das ist das epikureische Glück. Und die Stoiker haben das eingearbeitet natürlich, weil das ist ja auch qualvoll, ein stoischer Tor zu sein, aber das ist natürlich nicht das, worum es eigentlich geht. Und man kann das über die stoische Schiene besser verkaufen, weil man gleichzeitig auch irgendwie ein vernünftiges Selbstbild anbietet, das nicht nur daraus besteht, dass man sich irgendwie gut fühlt, man soll auch gut sein. Und ich denke, das ist gerade heutzutage irgendwie den Leuten wichtig, weil wir irgendwie ein bisschen moralischer sind als in manchen anderen Generationen oder anderen Zeiten, wo es darum ging, jetzt mal alles auszuprobieren oder
warum meinen
zu rebellieren.
Sie
nee, das kann ich nachvollziehen, den Punkt, wirklich. Also, dass man jetzt einfach eine andere Attitude hat, ne, diesen ganzen Themen gegenüber, aber vielleicht trotzdem auch dieser Krisenaspekt eine Rolle spielt bei dieser Renaissance. Weil wir haben natürlich jetzt Phasen oder eine Phase, die die Welt ein bisschen düsterer erscheinen lässt, als sie vielleicht noch in den wilden 90ern war oder frühen 2000ern. Und das ähnelt dann schon ein Stück weit der Zeit von Marc Aurel. Klar, mit den Germaneneinfällen, mit den ganzen Kriegen, das sind ja alles Ereignisse, die relativ, also für die Römer vielleicht nicht so plötzlich, aber jetzt aus der Rückschau doch relativ plötzlich auftauchen, weil wir vorher eine 40-jährige Friedenszeit haben. Und das ist ja bei uns heutzutage auch so im Prinzip. Ne? Wir kommen aus einer Zeit, wo das Ende der Geschichte ausgerufen war, weil letztendlich irgendwie alle großen Blockbereiche kollabieren oder ne, einer nur noch übrig blieb. Und jetzt haben wir plötzlich zwei Riesenkriege auf der Welt, die durchaus den Leuten Sorgen machen. Also das heißt, das ist eine ähnliche Dynamik wie möglicherweise zur Zeit von Marc Aurel.
Mir ist aufgefallen, dass prominente Politiker auf Marc Aurel Bezug nehmen. Da ist zum Beispiel Bill Clinton und der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, der es auch immer offiziell gemacht hat. Seine Selbstbetrachtungen sind auch im Simeonstift zu sehen, also die von Helmut Schmidt. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Stilisierung auf dem Pferd, das berühmte Marc Aurel Reiterstandbild vom römischen Kapitol, wo es auch, ich denke jetzt mal an Fotos von dem russischen Präsidenten Putin, der sich auch auf dem Pferd so stilisiert hat. Also will sagen, Demokraten rekurrieren gerne auf ihn, aber in diesen Posen auch die Autokraten, oder?
Ja, das zieht sich ja durch die ganze Geschichte. Also dieses berühmte Reiterstandbild ist quasi so das Urbild eines Reiterdenkmals. Und es geht dann weiter mit der berühmten Darstellung von Karl dem Großen, die in Paris im Louvre ist. Auch das Pferd hebt ein Vorderbein hoch. Man hat die Weltkugel in der Hand. Man grüßt Gruß Jesus. Es gibt wunderbare Reiterstatuen von Ludwig dem 14. Ja, das zieht sich eigentlich bis in die Gegenwart. Sie haben Putin genannt, der Regent auf dem Pferd. Ob Marc Aurel da so bewusst ist, dass er da über 2000 Jahre quasi stilprägend für Herrschaftsdarstellung ist, kann man bezweifeln. Aber es ist in der Tat interessant zu sehen, wie sich das über Jahrtausende tradiert hat.
Vielleicht ist das neue Pferd das große Flugzeug, die Boeing oder so, mit der Präsident vorfährt.
Ja, an der Statue finde ich immer spannend, dass man die ja nicht immer mit Marc Aurel verbunden hat, sondern eine Zeit lang die für Konstantin hielt oder für irgendeinen Bauer, einen reichen Bauern, der dann irgendwie eben sich da verdient gemacht hat und deswegen diese Statue bekam. Und ansonsten, aber seitdem man weiß, dass es Marc Aurel ist, es ist natürlich klassische Virtus Militaris, die da ausgedrückt wird. Also er ist da als Feldherr zu sehen, also ist mal wieder beim guten Kaiser aus antiker Sicht, weniger Philosoph, mehr Feldherr. Und dann zeigt er sich natürlich auch genau in der Pose, weil das gehört zum guten Ton. Das will man von ihm sehen.
Und es strahlt ja unglaublich viel Autorität aus.
Klar.
Genau, Macht und Autorität. Ja. Dieser Grußgestus aus seiner rechten Hand, die linke Hand, die so offen, wo wahrscheinlich die Weltkugel drin war. Also das strahlt Souveränität und Macht aus. Aber auch Gelassenheit, finde ich. Und dass er dann nicht militärisch dargestellt ist, sondern in ziviler Tracht, auch das ist sicherlich kein Zufall gewesen.
Wobei es dann ja ganz interessant ist, dass in den Selbstbetrachtungen das Römische Reich, das man ja dann so oft mit der zivilisierten Welt oder der Welt gleichgestellt hat, eigentlich nur als so eins der vielen Häuser oder des Weltstaates angesehen wird. Er hat das immer klein geschrieben oder sich klein gedacht, auch eben damit er nicht verkaisert, damit er sich nichts drauf einbildet. Also das ist ja das Schöne, dann kann dann sozusagen in seinen Kopf reinschauen und sehen, das ist der Gestus für die Öffentlichkeit und innen drin sieht er es ganz anders.
Das macht ihn generell so spannend. Alexander Demann, der eine sehr umfassende Biografie geschrieben hat, einer der ersten Sätze in seinem Buch: Keinen anderen römischen Kaiser kennen wir so gut wie Marc Aurel. Und wenn man die schriftliche Überlieferung betrachtet, nicht nur wegen seiner Selbstbetrachtung, wir haben so viele Briefe, Privatkorrespondent aus seiner Jugend, aber auch, wo er dann mit Intellektuellen seiner Zeit, ob das Herodes Atticus oder Fronto, wir haben das auch ein bisschen in der Ausstellung, so ein paar Briefe, wie er mit seiner Mutter korrespondiert und wie er berichtet, wie er seinen Tagesablauf gestaltet. Was hat er, war mal auf in den Weinbergen, hat er bei der Weinlese geholfen. Und in der Tat haben wir zu keinem anderen römischen Kaiser so eine gute Quellenlage. Wir wissen ja, wie er gedacht hat, was ihn bewegt hat in seinen Selbstbetrachtungen, aber eben auch so viele Alltagssachen. Wir kennen seine Mallehrer, seine Sportlehrer, seine Zeichenlehrer. Also es gibt keinen anderen Kaiser, zu dem man so viel Privates weiß und so viele Aufzeichnungen hat. Und das macht es auch so ungeheuer attraktiv und spannend, sich mit dieser Figur zu beschäftigen.
Man kann das sogar noch weiter formulieren, glaube ich. Man kennt vielleicht kaum einen antiken Menschen so gut wie Marc Aurel. Cicero fällt dann natürlich noch ein mit den Briefen, das natürlich auch. Aber der will ja, dass das so wahrgenommen wird. Bei Cicero ist ja sehr viel Intention.
Aber die Atticus-Briefe sind natürlich dann wieder was anderes.
Genau, die sind was anderes. Aber prinzipiell ist Cicero ja, glaube ich, eher auf die Außenwirkung bedacht als Marc Aurel.
Ja.
So, und insofern finde ich das bei Marc Aurel halt nochmal spannend, dass der ja im Prinzip beiläufig dann diese Innensicht erlaubt oder uns hinterlassen hat. Also ohne Intention.
Das ist wirklich einmalig. Ich wüsste keinen anderen Text dieser Art. Hm. Also man könnte vielleicht in Pompeji irgendwo ein paar Schreibtäfelchen finden, wo einer ist was, aber...
Ja, in der Tat.
Also ich wüsste sonst keinen, der so privat und persönlich ist.
Ja, zum Schluss nochmal die Frage an Sie alle. Inwiefern dient Marc Aurel als Vorbild? Also ich möchte anfangen, Herr Reuter.
Also ich glaube, was man von ihm lernen kann, Gelassenheit, auch vielleicht eine gewisse Verpflichtung dem Allgemeinwohl gegenüber. Nicht immer erst an sich selbst denken, sondern vielleicht auch mal, was kann man für die Allgemeinheit tun. Das klappt nicht jeden Tag gleich gut, aber man sollte sich zumindest immer wieder mal in Erinnerung reben, nicht immer vielleicht auf dem Ego-Trip durchs Leben zu gehen. Für mich persönlich, wie gesagt, diese Gelassenheit, Dinge, die ich jetzt nicht ändern kann. Je älter man wird, desto gelassener wird man auch. Aber das sind so zwei Wesenszüge, die für mich eigentlich große Bedeutung haben.
Frau Wildberger?
Also ich würde zwei Sachen nennen. Das erste, auch die Fähigkeit, nicht gelassen zu sein. Dieser ständige Kampf mit sich selbst, das ist ja was, was man ändern kann. Das ist faszinierend, wie er mit sich ringt und nicht einfach sagt, na ja gut, ich bin jetzt schon so alt, ich war schon immer so, das kann ich nicht mehr ändern, sondern er kämpft darum, das zu sein, was er meint. Er kann es sein, wenn er sich richtig anstrengt. Und das andere, und das finde ich gerade in unseren Zeiten sehr wichtig, diese absolute Verpflichtung zur Wahrheit, zum Ermitteln von Fakten. Also was er jetzt ein großes Vorbild ist ja der Antoninus Pius. Und eine von den Sachen, die er immer wieder sagt, er hat sich Zeit genommen, hat versucht rauszukriegen, was ist denn eigentlich los, hat guten Rat gehört, hat jetzt nicht aus Eitelkeit irgendwelche Leute weggeschickt. Also diese Verpflichtung zur Wahrheit und auch zur Ehrlichkeit, zur Unverstelltheit. Wir sind durch die sozialen Medien einerseits ja ständig dem ausgesetzt, dass uns irgendwelcher Unsinn als Wahrheit hingestellt wird, aber auch wir selbst sind unwahrhaft, wenn wir dann überlegen, wie sehe ich denn jetzt aus in meinem Social-Media-Post. Wir haben also eine Fassade und seine Liebe zu dieser Wahrhaftigkeit und zur Wahrheit, die in den Selbstbetrachtungen rauskommt, die finde ich sehr faszinierend und sehr wichtig.
Herr Betz.
Ja, viel ist dem gar nicht hinzuzufügen. Ich finde einfach bei Marc Aurel sehr faszinierend, dass er jedem Menschen die Anleitung gibt, auch in schwierigen Zeiten Glück zu finden. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Geschichte.
Vielen Dank. Mit einem Marc-Aurel-Zitat haben wir begonnen. Mit einem solchen wollen wir auch enden. Ich hoffe, es ist von ihm. Wir haben ja gelernt, dass es so viele Marc-Aurel-Zitate gibt, die kursieren, die gar nicht von ihm sind. Arbeite an deinem Inneren, da ist die Quelle des Guten eine unversiegbare Quelle, wenn du nur nachgräbst. Zitat Ende.
Das ist im 7. Buch Nummer 59.
Wunderbar, dann
das war das. Das hatte ich hier mir mitgebracht, falls es jemand mal hören wollte.
Philosoph und Kriegsführer, wer war Marc Aurel, war heute die Fragestellung im Forum. Darüber diskutierten Jula Wildberger, Professor Emerita of Classics an der American University of Paris, Dr. Alexander Betz, Althistoriker an der Uni Konstanz und Dr. Markus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums in Trier. Mein Name ist Marie-Christine Werner. Herzlichen Dank Ihnen dreien hier für das tolle Gespräch. Gespräch, all Ihnen, die zugehört haben, für Ihr Interesse und dem Publikum hier im Saal für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.